10 EU-Staaten sollen bereit sein, Soldaten in die Ukraine zu schicken, um einen möglichen Friedensprozess zu begleiten. Herr Richter, wie könnte das denn genau aussehen?
Ja, Frau Rosa, wir müssen uns im Klaren sein, dass zunächst mal überhaupt geklärt werden muss, welchen Auftrag eine solche Truppe hätte und was sie eigentlich garantieren soll. Damit beginnt ein solcher Prozess, der dann endet mit der Frage, wie ist eine Truppe ausgerüstet, wie stark soll sie sein und wo wird sie genau eingesetzt?
Herr Richter, ganz konkret, wir reden jetzt viel über das Wort Sicherheitsgarantien. Was bedeutet Sicherheitsgarantien an der Front? Was würde es bedeuten, wenn jetzt die deutsche Bundeswehr in die Ukraine geht? Was würden die da genau machen?
Wir dürfen nicht Sicherheitsgarantien als Wort verwechseln mit sofort mit Truppenstationierung. Das ist, glaube ich, eine falsche Interpretation. Die Truppenstationierung kann ein Teil von Sicherheitsgarantien sein. Aber es gibt im internationalen Bereich, in der Diplomatie, im Vertragswesen natürlich sehr viele unterschiedliche Arten von Garantien, positive und negative. Und es ist nicht so, dass eine Sicherheitsgarantie sofort verbunden ist mit der Stationierung von Truppen. Es kann damit verbunden sein, dass man einem angegriffenen Staat verspricht, ihm zu helfen. Diese Hilfe kann natürlich mit Truppen passieren. Sie kann aber auch dadurch passieren, dass man zum Beispiel finanzielle Hilfe leistet, Waffenhilfe leistet, dass man mit der Rüstungsindustrie kooperiert und dass man auch Sanktionen wieder ins Feld führt. Das heißt, versucht, den Angreifer dann international zu isolieren und wirtschaftlich zu schädigen. Und wir machen im Moment in der öffentlichen Diskussion den Kurzschluss, Sicherheitsgarantien sofort gleichzusetzen mit der Stationierung von robusten Truppen.
Zunächst einmal zu dem Begriff Sicherheitsgarantien. Welche Unterpunkte gehören denn zu diesem Begriff, dass man sich das mal vorstellen kann?
Ja, also Sicherheitsgarantien gibt es in der Form der sogenannten negativen Sicherheitsgarantien. Das heißt, ein Versprechen, ein Staat, um den es hier geht, nicht anzugreifen, seine territoriale Integrität zu achten und seine Souveränität zu achten und sich nicht in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Positive Sicherheitsgarantien sind etwas anderes. Es hat was mit Verteidigungsbündnissen zu tun und mit dem Versprechen, einem angegriffenen Staat zu Hilfe zu kommen. Die können bestehen in der direkten Entsendung von Truppen. Sie können aber auch darin bestehen, dass man einem angegriffenen Staat insofern hilft, als man ihm Finanzhilfe gewährt, Waffenhilfe gewährt, also Waffenlieferungen, dass man seine Armee ausbildet, sie auf Vordermann bringt. Wir müssen also nicht von vornherein, wenn wir über Sicherheitsgarantien reden, sofort über die Truppenentsendung reden. Es kann auch viele andere Maßnahmen geben.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass zum Beispiel deutsche Truppen in die Ukraine gesandt werden? Und was würden die da konkret tun?
Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass man gegen russischen Willen NATO-Truppen auf ukrainischem Boden stationiert. Wenn aber eine solche Bereitschaft bestehen würde, zum Beispiel über ein UN-Mandat, dann sähe die Sache anders aus. Dann könnte man sich vorstellen, dass deutsche Truppen, so wie auch andere europäische Truppen, im Rahmen eines UN-Mandates eingesetzt würden. Dann geht es um die Überwachung des Waffenstillstands unmittelbar an der Frontlinie. Und dann ginge es auch darum, so viele Truppen, die wie eben nötig sind, einzusetzen, damit eine solche Trennung der Truppen dort erreicht wird, dass eine vollständige Überwachung eines immerhin langen, 1300 Kilometer langen Frontgebietes erreicht wird.
Könnte die deutsche Bundeswehr diese Arbeit denn überhaupt erfüllen?
Naja, die Bundeswehr ist im Moment ein bisschen auf Rand genäht. Sie hat große Mühe, jetzt eine zusätzliche Brigade in Litauen aufzustellen. Sie ist viele Verpflichtungen eingegangen im Rahmen der NATO-Verteidigungsplanung, wo sie ja bestimmte Aufgaben zu erfüllen hat. Und wie wir alle wissen, ist die Bundeswehr personell auch auf Rand genäht und benötigt also mehr Soldaten, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Wir reden hier von 60.000 bis 80.000 Soldaten, die dazukommen sollen, weil ja auch aufgrund der Verteidigungsplanung der NATO, der reformierten Verteidigungsplanung, 4 bis 5 Brigaden noch dazukommen sollen. Und unter diesen Aspekten wird natürlich ein Bundeswehrbeitrag nicht so leicht sein zu generieren, zumal man daran denken muss, dass so eine Truppe, die dann vor Ort ist, ja auch abgelöst werden muss. Man muss also immer mit 2 bis 3 Kontingenten rechnen, die sozusagen in Schichten dann arbeiten. Und das stellt die Bundeswehr vor erhebliche Fragen. Natürlich kann man sich überlegen, im Rahmen der Zusammenarbeit mit Nachbarn, mit anderen EU-Staaten, auch mit Großbritannien, Frankreich, Italien und so weiter, dann gemischte Kontingente zusammenzustellen, an denen die Bundeswehr einen Anteil hat. Wie hoch der Anteil sein kann, ob das eine verstärkte Kampfgruppe ist oder noch einmal eine Brigade, darüber wird man jetzt diskutieren. Das will ich auch von der Ferne jetzt gar nicht vorschlagen. Das hängt ja auch sehr stark von der Auslastung ab, die im Moment besteht. Aber die Größenordnung, die ich jetzt genannt habe, zeigt ja schon, dass hier die Bäume nicht in den Himmel wachsen, sondern dass es um ein begrenztes Kontingent geht und die gesamte Stärke einer solchen Truppe kommt erst dann zustande, wenn man also die Staaten der Europäischen Union und Großbritannien, Norwegen und so weiter kämen noch dazu, zusammennimmt und dann überlegt, wer stellt welchen Anteil. Und dann könnte man sich das vorstellen. Im Rahmen eines UN-Mandats wäre es nochmal anders. Da hätte Europa ja nur einen Anteil an einer insgesamt politisch und geografisch ausgewogenen Truppe, die dann aber auch aus Soldaten anderer Kontinente besteht. Und es gibt ja hier ganz smarte Vorschläge, dass es vielleicht ganz angemessen wäre, wenn man Staaten aus der, sagen wir mal, der BRICS nimmt, also China, Brasilien, Südafrika, Indien, die auf der einen Seite der Frontlinie stehen und möglicherweise Europäer und Lateinamerikaner auf der anderen, die dann erstmal dafür sorgen, dass sie also nicht von den weder von der ukrainischen noch von der russischen Seite angegriffen werden, weil sie so eingesetzt werden geografisch, dass sie immer sozusagen bei den Freunden stehen. Wenn ich mal die BRICS-Staaten als Freunde betrachte, bei der Europäischen Union und der Ukraine ist es ja so. Aber das würde dann bedeuten, auch Renegaten, auch Leute, die nicht einverstanden sind mit einem solchen Friedensschluss, würden dann es sehr schwer haben, gegen quasi Verbündete anzugehen. Also das wäre eine Truppenkonstruktion, die man sich vorstellen kann. Aber auch das benötigt natürlich einen großen Teil von Soldaten und die Zustimmung erstmal im UN-Sicherheitsrat.
Wie viele Soldaten bräuchte man denn, um einen möglichen Friedensprozess zu begleiten?
Ja, das hängt eben von diesen Aufgaben ab, die ich genannt habe. Ein Friedensprozess zu begleiten im Sinne von Peacekeeping, das denke ich, würde immer noch einen großen Anteil von internationalen Kontingenten bedeuten. Nehmen Sie mal die Frontlinie von 1300 Kilometer Länge. Wenn man die einzelnen Verästelungen dort sieht, dann ist es wahrscheinlich viel länger. Aber nehmen wir mal eine Frontbegradigung an, dann könnte man sich das so etwa vorstellen, dass man hier auch mit etwa 40.000, 50.000 Mann arbeiten müsste, damit das auch einigermaßen robust ausgestattet ist und dass diese Truppe sich selbst verteidigen kann. Vielleicht werden die Vereinten Nationen sagen, na, wir haben es auch schon mit 20.000 und 30.000 gemacht. Das mag so sein unter anderen Umständen. Aber hier reden wir über einen hochintensiven Krieg mit hochgerüsteten und sehr starken Armeen, wenn sie die Frontstärken an der derzeit in der Ukraine nehmen, dann reden wir von über 1 Million Mann auf beiden Seiten. Und ich spreche hier nur über Frontstärken, nicht über die Gesamtarmeen. Und das zeigt schon, dass eine Truppe, die dann das überwachen soll und die Truppen und die beiden Kontrahenten trennen soll, natürlich über eine entsprechende Stärke verfügen muss, allein schon um den Raum, diesen langen Raum abzudecken. Und wenn wir dann über eine robuste Abschreckung reden, dann würden ja die Truppenkontingente völlig anders aussehen. Dazwischen liegt das, was man als Abschreckungssignal bezeichnet. Das heißt durchaus eine robuste, fähige Truppe, aber die nicht die Stärke haben muss, um es jetzt aufzunehmen mit einem Angreifer, der über 600.000 Mann Frontstärke verfügt, aber der nur deutlich macht, dass diese Staaten, die diese Truppe stellen, dann involviert werden. Dann reden wir aber von einem völlig anderen System, dann würde diese Truppe ja hinter den ukrainischen Truppen stehen. Und das wäre wahrscheinlich für einen wirklichen Friedensschluss oder einen Waffenstillstand gar nicht so günstig, denn ein Waffenstillstand muss überwacht werden. Man muss die Truppen, die sich da gegenüberstehen, ja trennen. Und deswegen halte ich dieses Modell für unsinnig, zumal es schon aus russischer Sicht völlig unakzeptabel ist, dass NATO-Truppen oder EU-Truppen als ganzes Kontingent dort stationiert werden, und dann wird man keinen Frieden zu Wege bringen. Also wir müssen immer aufpassen, dass das, was wir jetzt konstruieren, nicht dem eigentlichen Friedensschluss im Wege steht.
Bei der Begleitung eines möglichen Friedensprozesses sagen die USA, sie würden aus der Luft helfen, aber nicht vom Boden. Wieso das?
Also Sie haben deutlich gemacht, und das schon seit langem, das hat das Trump-Team schon während des Wahlkampfs gesagt, dass sie nicht mit Boots on the ground, wie man da sagt, also nicht mit Bodentruppen erscheinen werden. Sie wollen einen direkten Konflikt mit Russland vermeiden. Das ist schon unter Biden so gewesen und unter Trump natürlich noch mehr, der ja einen Deal mit Russland will, einen geopolitisch motivierten Deal, in dem man auch einen Blick auf China wirft und in dem man auch mit Russland in bestimmten Fällen kooperiert. Das ist die Arktis, das sind ökonomische Dinge, das sind Rohstoffausbeutungen, aber das ist auch die nukleare Rüstungskontrolle, mit der man, da will man ja mit Russland auch wieder ins Geschäft kommen, damit nicht im Februar nächsten Jahres, wenn der letzte große nukleare Begrenzungsvertrag ausläuft, dann die Scheunentore aufgehen für ein nukleares Wettrüsten. Also da gibt es eine ganz andere Agenda aus der Sicht von Trump, und das bedeutet auch keinen direkten Clash mit den Russen. Wenn Sie dann dennoch sagen, wir könnten uns die Absicherung aus der Luft vorstellen, dann muss ich mich auch fragen, was genau ist da die Vorstellung? Stellen Sie sich dann vor, dass also andere NATO-Truppen, sprich Europäer, vor Ort sind, was im Moment aus russischer Sicht ja gar nicht denkbar ist. Und dass man die dann im Zweifelsfall, wenn sie angegriffen werden, aus der Luft unterstützt. Das wäre also letztlich de facto die Ausdehnung der Sicherheitsgarantie der NATO, die im Moment an der polnisch-ukrainischen Grenze endet. Das wäre die Ausdehnung dann in Richtung Ukraine. Ob das schon durchdacht ist, ob das, was Witkow gehört hat, dass Russland mit einer Artikel 5 ähnlichen Konstruktion zufrieden wäre, das müssen wir nochmal abwarten, ob er sich da wirklich verhört hat oder ob Russland was ganz anderes meinte, nämlich eine Sicherheitsgarantie im Sinne von UN-Sicherheitsgarantien, die im Sicherheitsrat beschlossen werden. Und dann haben wir auch für die Luftstreitkräfte eine andere Konstruktion. Und ich bin mir nicht sicher, ob das, was wir jetzt hören, wirklich schon ausgegoren ist. Und ich glaube nicht, dass wir davon ausgehen können, dass das der letzte Stand der Dinge ist.
Ganz kurz nochmal zu den Sicherheitsgarantien seitens der Russen. Also die Russen verlangen auch Sicherheitsgarantien. Was meinen die damit? Und ist das nicht ein Störfaktor für mögliche Verhandlungen?
Ja, absolut. Wir haben natürlich haufenweise Störfaktoren, deswegen ist ja auch noch gar nichts geregelt. Aus russischer Sicht bedeutet Sicherheit ja etwas anderes. Das bedeutet, dass die NATO nicht weiter vorrückt an die russischen Grenzen. Deswegen haben sie kategorisch ausgeschlossen, dass die Ukraine der NATO beitritt. Aber sie haben auch ausgeschlossen, die Präsenz von NATO-Truppen und EU-Truppen, EU-Truppen nehme ich jetzt mal in Klammern, in der Ukraine. Aber das ist ja überwiegend deckungsgleich. Die Russen denken aber noch weiter. Sie haben ja in einem Vertragsentwurf oder zwei Vertragsentwürfen, die sie am 17. Dezember 2021, also kurz vor dem Krieg, noch der NATO und den USA zugeleitet haben, gefordert, dass die NATO ihre militärische Infrastruktur, die sie nach Osten geschoben hat, die Russland als bedrohlich empfindet, zurückfährt. Dass man insbesondere auf die Stationierung von weitreichenden Raketen verzichtet, die das gegenseitige Territorium erreichen können. Und dann gibt es den Sonderfall der sogenannten Aegis Ashore Abwehrraketen, die in Rumänien und Polen stationiert worden sind, die Russland als bedrohlich empfindet. Hier hat Biden ja den Vorschlag gemacht, man könne ja solche Systeme verifizieren und damit eine gewisse Sicherheit schaffen. Auch das ist alles Verhandlungsmasse. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass alles, was man vorschlägt, sofort in Stein gegossen ist. So laufen Verhandlungen nicht. Es wäre auch eine falsche Vorstellung, dass sich Präsidenten treffen und dann steht ein Vertrag. Nein, die Verhandlungen laufen über viele, viele Wochen mit Arbeitsgruppen, die jeden einzelnen dieser Punkte besprechen, bis man sich annähert. Und erst wenn man dann eine Entscheidung treffen kann über die zwei letzten offenen Punkte, wo dann die Präsidenten gebeten werden, einfach eine Entscheidung zu treffen, dann treffen sich Präsidenten und unterzeichnen etwas, was längst vorverhandelt ist. Aber so weit sind wir noch lange nicht, denke ich.
Putin und Zelensky sollen sich treffen. Glauben Sie das wirklich? Also, welche Interessen hätte denn Putin, um sich wirklich mit Zelensky an einen Tisch zu setzen?
Also, soweit ich das jetzt sehen kann, ist Russland von den grundsätzlichen Forderungen, was ihre Sicherheitsvorstellungen betrifft, nicht abgerückt. Auch was die territorialen Vorstellungen betrifft, gibt es zwar kleinere Zeichen von Flexibilität, aber kein Grundsatzeinlenken. Wir kennen ja diese russischen Vorstellungen und wir kennen die ukrainischen Vorstellungen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass allein ein Präsidententreffen, das nicht vorbereitet ist durch die Arbeitsebene, schon zu einem Beschluss führen könnte oder zu einer Lösung. Man kann allenfalls bei einem solchen Treffen sich gegenseitig versprechen, in diese Richtung zu arbeiten, weiter zu verhandeln, und man wird dann feststellen, dass man in vielen Punkten im diametral auseinanderliegt. Deswegen glaube ich nicht, dass ein Präsidententreffen im Moment schon der Weisheit letzter Schluss ist.
Herr Richter, Putin will den Donbass. Wird dieser Krieg erst enden, wenn er den Donbass hat, egal ob jetzt bei Gesprächen an einem Tisch oder an der Front?
Also meine Befürchtung ist, dass die Russen, die ja im Moment einen militärischen Impetus auf ihrer Seite haben, im Donetsk, vor allen Dingen in Donetsk, möglicherweise auch in Saporischschja, noch einmal Anstrengungen unternehmen werden, um die administrativen Grenzen des Gebietes zu erreichen. Natürlich würden sie aufhören, wenn die Ukraine, also sprich der ukrainische Präsident, sagt, okay, an dieser Stelle machen wir Schluss, das hat keinen Zweck mehr. Wir einigen uns auf das, was ich vorhin beschrieben habe. Das kann ich aber auch aus ukrainischer Sicht im Moment noch nicht erkennen. Das ist auch für den Präsident Zelensky kaum durchzusetzen. Denn zum einen steht die ukrainische Verfassung dagegen. Natürlich könnte ein Parlament das auch verändern. Zum anderen aber glaube ich, dass Putin dafür nicht die innenpolitische Unterstützung bekommen wird, also die notwendige Mehrheit, wahrscheinlich eine Zweidrittelmehrheit, da es um eine Verfassungsänderung geht, in der Werchowna Rada, also im Parlament. Und das macht die Dinge im Moment kompliziert. Und wenn man das so sieht, dass beide Seiten sich nicht bewegen, befürchte ich, dass der Krieg zunächst einmal weitergeht, zumindest bis die administrativen Grenzen annähernd erreicht sind. Im Gebiet Donetsk, in Luhansk hat Russland das ja bereits erreicht. Und nach eigenen Aussagen müssen sie das in Saporischschja und Cherson nicht erreichen. In Cherson kommt hinzu, dass der Dnieper, der Fluss, dort eine solche starke Verteidigungslinie bildet und eine so deutliche Grenze bedeuten würde in Zukunft zwischen russischen und ukrainischen Truppen, dass man da wohl wahrscheinlich auch keine großen Änderungen mehr erreichen will. Aber in Saporischschja, wo man das Gebiet Donetsk noch umgehen kann, vom Westen her oder sogar nach Dniepropetrovsk, in das dann nördlich anschließende Gebiet marschieren kann. Da scheint die Frontlinie noch nicht zum Stillstand gekommen zu sein. Ganz im Gegenteil, da kann man im Moment sehen, dass sogar neue Truppen sich versammeln, um möglicherweise einen weiteren Angriff zu führen. Also insgesamt muss man feststellen, die Waagschale, die militärische Waagschale neigt sich etwas zugunsten der Russen, auch wenn sie ihre Gewinne, die sie langsam machen, unter sehr, sehr hohen Verlusten erkämpfen. Und von daher glaube ich, dass es natürlich auch im russischen Interesse sein muss, diesen Krieg zu beenden. Aber die Frage wird sein, unter welchen Bedingungen? Und würden sie bereit sein, auch in Donetsk die Flexibilität zu zeigen, die sie in Cherson offenbar zeigen?
Wenn Putin sagt, er ist an Gesprächen interessiert, ist er es dann wirklich, um Frieden zu schaffen, oder ist es, weil er einen anderen Plan verfolgt?
Nun, das ist natürlich hochgradig spekulativ. Eins ist sicher, er will als Weltmacht auf Augenhöhe von den USA akzeptiert sein und das Weltgeschehen gemeinsam mit den Großen, vor allem mit den USA, mit China bestimmen. Dieses Ziel hat er im Grunde genommen ja schon dadurch erreicht, dass Trump ihn akzeptiert als einen ebenbürtigen Partner, ich sage noch nicht einmal Gegner, dass er bereit ist, mit ihm Deals zu machen. Das heißt, Putin ist wirklich als ja, fast schon starke Figur, aus der Sicht Trump jedenfalls, zurück auf der Weltbühne. Er war noch nie wirklich international isoliert. Das war nur eine westliche Isolierung. Im globalen Süden war er das ja nicht. Aber das ist schon eine andere Hausnummer, die wir jetzt betrachten. Und das würde auch bedeuten, dass Putin im Grunde genommen jetzt abwägen muss, ob ihm diese neue globale Anerkennung, die er auch aus Sicht der USA erfährt, ob er die nicht aufs Spiel setzt, wenn er den Krieg weiter künstlich in die Länge zieht. Das heißt, er muss schon auch jetzt Kompromisse machen um diese Rolle jetzt auch wirklich zu, nicht nur zu erreichen, sondern zu behalten.
Sie haben an Verhandlungen auf dem internationalen Parkett teilgenommen. Wie kann man sich also Verhandlungen zwischen Putin und Zelensky vorstellen? Wie läuft sowas ab?
Die Reihenfolge in der Regel ist umgekehrt. Die Arbeitsebene spricht, sie regelt die Dinge, sie schreibt es fest, sie schreiben Texte. In den Texten stehen Punkte, die noch strittig sind, die werden in Klammern gesetzt und dann werden nach und nach die Klammern wegverhandelt. Und wenn es dann noch 3, 4 Klammern gibt, wo man wirklich eine höchste politische Entscheidung braucht, dann kommen die Staatschefs zusammen und regeln das. Noch besser wäre es, alles wäre schon geregelt und so ist es auch oft passiert. Die Staatschefs kommen erst dann, wenn im Grunde genommen der Text fertig ist und dann unterschreiben sie ihn und alle können sich dann über einen gelungenen Gipfel freuen. Das ist eigentlich der Ablauf.
Putin will ja Ende des Monats nach China reisen. Welche Rolle spielt China aktuell, wenn es darum geht, Putin den Rücken zu stärken?
Also China hat ja unterschiedliche Interessen bereits geäußert. Auf der einen Seite will China nicht, dass das Völkerrecht unterminiert wird. Sie haben immer deutlich gemacht, für sie gibt es keinen Zweifel an den Prinzipien der territorialen Integrität der Staaten, der Souveränität, die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Übrigens betrachtet China nach der Ein-China-Politik Taiwan als innere Angelegenheit. Das muss man natürlich dazu sagen. Zum anderen aber hat China ja auch sehr lange Zeit kritisiert, dass der Westen, wie auch Moskau meint, nach Belieben interveniert hat in bestimmten Fällen, also im Nahen Osten oder auch anderswo, um die Welt so zu ordnen, wie der Westen es wünscht. Das ist also die chinesische Sicht und das ist auch die Sicht, die China und Russland dann vereint. Sie sind aber im Grunde genommen nicht so eng beieinander, wie man das oft glaubt. Natürlich haben sie schon unterschiedliche Interessen. Und China ist da immer sehr vorsichtig gewesen und hat gesagt, wir wollen die Prinzipien des Völkerrechts wahren. Aber es müssen auch die legitimen Sicherheitsinteressen der Staaten gewahrt werden. Damit sind sie so ein bisschen schillernd zwischen diesen beiden ambivalenten Punkten angekommen und stärken deswegen Russland den Rücken, damit sie nicht in einer geopolitischen Auseinandersetzung mit den USA und dem Westen am Ende alleine stehen. Ich glaube, das ist die Haupttriebfeder Chinas und nicht etwa, dass man jetzt eine völlige Übereinstimmung strategischer Interessen mit Russland sieht.
Herr Richter, vielen Dank für Ihre Einschätzungen.